Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirr. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 9. Oktober 2021, gleich dem 17. März 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Probleme der Kabinettsbildung im Libanon«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Die Kapazität des Atomkraftwerks Bushehr wird sich verdreifachen. Irans Außenminister. Werden unsere Zeit nicht mit den Wiener Gesprächen verschwenden. Und USA heben Sanktionen gegen iranische Mammutindustriegruppe auf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Die Kapazität des Atomkraftwerks Bushehr wird sich verdreifachen. Nach Angaben des Präsidenten der Islamischen Republik Iran wird sich die Stromerzeugung des Kernkraftwerks Bushehr in seiner Ausbauphase verdreifachen. Nach Besichtigung verschiedener Teile des Kernkraftwerks Bushehr und seiner Entwicklungsphasen sagte Ebrahim Raisi am Freitag vor Reportern, die definitive Politik der Islamischen Republik Iran ist die Nutzung der friedlichen Atomenergie und wir werden sie nicht aufgeben. Raisi erklärte, in diesem Zusammenhang wurde die Mission der Atomenergieorganisation bei der Erzeugung von 10.000 Megawatt Strom aus Kernenergie definiert. Der Präsident der Islamischen Republik Iran fügte hinzu, um die erste wirtschaftliche, wissenschaftliche und technologische Position in der Region zu erreichen, bedarf es einer klugen und zielgerichteten Planung für die nachhaltige Entwicklung der Nuklearindustrie nach den neuesten internationalen Standards. Nukleares Wissen werde in Zukunft die wissenschaftliche Entwicklung und den enormen Fortschritt der Länder bestimmen und Iran sollte nicht hinter der Karawane der weltweiten Wissenschaftsbewegung zurückbleiben, sagte Raisi. Er bekräftigte, ein erhebliches Wachstum und eine beträchtliche Entwicklung des nuklearen Wissens werden zur Förderung anderer Technologien und Techniken führen. Der erste Block des Kernkraftwerks Bushehr mit einer Leistung von 1000 Megawatt wurde 2011 an das nationale Stromnetz angeschlossen. Am 10. November 2019 fand auch die Betonierungszeremonie des Blocks 2 des Kernkraftwerks Bushehr statt. Nach Inbetriebnahme des zweiten und dritten Blocks des Kernkraftwerks Bushehr wird die Kapazität der iranischen Kernkraft auf 3114 Megawatt erhöht. Der Präsident der Islamischen Republik Iran ist gestern zusammen mit Mitgliedern seiner Regierung und im Rahmen der 6. Provinzreise der 13. iranischen Regierung in der Provinz Bushehr eingetroffen. Irans Außenminister: Werden unsere Zeit nicht mit den Wiener Gesprächen verschwenden. Laut dem Außenminister wird Iran zu den Wiener Atomverhandlungen zurückkehren, dafür jedoch keine Zeit verschwenden. Hossein Amir Abdullahian sagte bei einer Pressekonferenz zum Abschluss seines Besuchs in Beirut am Freitag, dass es für die 13. iranische Regierung, die eine pragmatische und ergebnisorientierte Regierung ist, sehr wichtig ist, dass die Interessen und Rechte des iranischen Volkes bei den Atomgesprächen vollständig garantiert werden, und bekräftigte: Es ist wichtig, dass wir von der anderen Seite, einschließlich der Vereinigten Staaten, Signale erhalten, dass die Amerikaner die starke Absicht haben, vollständig zu ihren Verpflichtungen zurückzukehren. Für uns ist das Verhalten der USA entscheidend, sagte Amir Abdullahian und fügte hinzu: Wir werden das Verhalten der Amerikaner messen, und wenn das Verhalten der Amerikaner auf einer vollständigen Rückkehr zu ihren Verpflichtungen beruht, dann können wir für die Wiener Gespräche optimistisch sein. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran erklärte zudem, Iran sei bereit, mit der libanesischen Regierung bei der Überwindung der Wirtschaftskrise des Landes zusammenzuarbeiten. Dabei geht es um den Ausbau der bilateralen Beziehungen unter Respektierung der Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität des Landes. Er fügte hinzu: Wir sind bereit, im Libanon innerhalb von 18 Monaten im Rahmen des Exports von technischen und ingenieurtechnischen Dienstleistungen und Joint Ventures oder auf andere Weise zwei 2000 Megawatt Kraftwerke zu bauen. Der iranische Außenminister betonte die Fortsetzung der Treibstofflieferungen in den Libanon und sagte dazu weiter: Iran ist bereit, in dieser Wirtschaftskrise mit der libanesischen Regierung bei der Deckung der Bedürfnisse des libanesischen Volkes, etwa in den Bereichen Medizin, Lebensmittel und Grundnahrungsmittel, zusammenzuarbeiten. Die Nationen und Länder der Region würden nicht zulassen, dass der US-Wirtschaftskrieg gegen die Nationen der Region vom Erfolg gekrönt werde, bekräftigte Amir Abdullahian. Der iranische Außenminister sagte ferner, die Islamische Republik Iran setzt ihre konstruktive Rolle in der Region fort und betrachtet regionale Gespräche und Zusammenarbeit als einen wichtigen Schlüssel zur Entwicklung der Region. Amir Abdullahian traf am Donnerstagmorgen Ortszeit in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein. Er reiste heute nach Syrien. USA heben Sanktionen gegen iranische Mammutindustriegruppe auf. Das Office of Foreign Assets Control, OFAC, Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen, die Kontrollbehörde des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten, hat in einer am Freitag abgegebenen Erklärung einige in Iran ansässige Unternehmen von seiner Sanktionsliste gestrichen. Das US-Finanzministerium teilte in einer Erklärung mit, dass es die Mammut Industrial Group und mehrere verbundene Unternehmen von der Liste der Wirtschaftssanktionen gestrichen habe. Mammut Industrial Group PJS, Mammut Industrial Group of Tehran, Mammut Industries, Mammut Industrial Group, Mammut Diesel und Mammut Diesel Company sind die Unternehmen, die von der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums gestrichen wurden. Die ersten vier Unternehmen standen aufgrund ihrer Verbindung zur Shahid Hemmati Industrial Group und die anderen beiden Unternehmen aufgrund ihrer Verbindung zur Mammut PJS Industrial Group auf der Sanktionsliste. In diesem Zusammenhang berichtete das Magazin Hill, Sanktionen gegen diese Unternehmen seien von der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im September 2020 im Rahmen der Politik des maximalen Drucks auf Teheran hinsichtlich seiner Nuklearaktivitäten sowie seiner Politik in der Region auszuüben verhängt worden. Die Unternehmen wurden dann in Washington als die wichtigsten Produzenten und Lieferanten von militärischen Gütern mit doppeltem Verwendungszweck für das iranische Nuklearprogramm bezeichnet. Das US-Finanzministerium hatte zuvor drei Personen wegen ihrer Verbindungen zur Mammut-Gruppe von der Sanktionsliste gestrichen. US-Sanktionen sind Teil einer Politik, mit der die US-Regierung versucht, Iran unter Druck zu setzen, damit das Land zu den Atomgesprächen zurückkehrt und Zugeständnisse gegenüber den USA macht. Israelisches Gericht zieht sich von Urteil über die Anbetung von Juden in der Al-Aqsa-Moschee zurück. Ein israelisches Gericht in Al-Quds, Jerusalem, hat sich von seinem früheren Urteil zurückgezogen, Juden zu erlauben, in der Al-Aqsa-Moschee zu beten. Laut einem Bericht von Palestine Al-Yom vom Samstag zog sich das Gericht nach einer Welle interner und regionaler Proteste gegen das Urteil im besetzten Al-Quds bezüglich der Abhaltung jüdischer Gebete in der Al-Aqsa-Moschee gestern von dieser Entscheidung mit einem neuen Urteil. Eine Veränderung der Situation in der Al-Aqsa-Moschee werde die öffentliche Sicherheit gefährden und zu einer explosiven Situation führen, sagte Omer Bar-Lev, israelischer Innenminister. Auch die israelische Polizei hatte das Gericht aufgefordert, sein Urteil zu überdenken. Ein israelisches Gericht im besetzten Al-Quds entschied am vergangenen Dienstag in einem beispiellosen Urteil, dass Juden in der Al-Aqsa-Moschee Gottesdienste feiern dürfen. Diese Entscheidung des israelischen Regimes stieß bei den Palästinensern, Widerstandsgruppen und vielen islamischen Ländern sowie bei Al-Azhar auf Widerstand und Warnungen. Hunderte von Menschen demonstrierten nach dem Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee und verurteilten den Gerichtsentscheid. Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmad Abul-Ghaid, sagte in diesem Zusammenhang, die Genehmigung für Gebete der Juden auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee zeige das Ziel und den Plan Tel Avivs für die Judaisierung von Al-Quds Jerusalem, um die Präsenz des palästinensischen Volkes dort weiter zu beschränken. Die Al-Aqsa-Moschee ist zu einer Bühne der Machtdemonstration zionistischer Milizen und Siedler geworden, um die islamische und christliche Identität von Al-Quds zu zerstören und sie durch Symbole des Zionismus zu ersetzen. Syrische Luftabwehr vereitelt israelischen Raketenangriff auf Homs. Die syrische Luftabwehr hat einen israelischen Raketenangriff auf einen Militärflugplatz in der Provinz Homs vereitelt und die meisten Raketen abgefangen. Das israelische Regime hat am Freitagabend die T-4-Militärbasis angegriffen, wie die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete. Am Freitagabend gegen 21.33 Uhr hat der israelische Feind einen Luftangriff aus der Richtung des Al-Tanf-Gebiets durchgeführt, wobei Raketen auf den T-4-Militärflughafen in der Zentralprovinz abgefeuert wurden, hieß es im Sanaa-Bericht unter Berufung auf eine ungenannte militärische Quelle. Syrische Luftwaffe fing die meisten Raketen ab, betonte die Quelle und fügte hinzu, dass die jüngste Aggression des Besatzungsregimes auch 6 Soldaten verwundete und zu einigen materiellen Verlusten führte. Anfang letzten Monats gelang es der syrischen Luftverteidigung, 21 von 24 Lenkflugkörpern zu zerstören, die von 4 taktischen F-15-Kampfflugzeugen der israelischen Luftwaffe auf Ziele in Syrien über den libanesischen Luftraum abgefeuert wurden, berichtete das in Syrien stationierte russische Militär damals. Das israelische Regime verletzt oft den libanesischen Luftraum, um seine Angriffe auf das benachbarte Syrien zu starten. Bereits im August reichte der Libanon bei der UNO Beschwerde ein, nachdem israelische Kampfflugzeuge erneut den Luftraum des arabischen Landes verletzt hatten, um getrennte Luftangriffe gegen Ziele in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus und der westsyrischen Stadt Homs durchzuführen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8, Mashhad 13, Isfahan 15, Shiraz 23 und Bandarabas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie ein zu unserem ersten Musikstück Sepidar, vorgetragen von Hamed Samani.
O eşqi qisse shuru mishe unja katre yas mipishe من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه. آتش بشان تو قلب مرداشه، کوهن که سر به زیر و آرومن، من رشته کوهایی رو میشناسم عشق شهادت می کنم مردای این خواه، از روی دست و بازوی سقای بیدست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جایی خونه چراغ روشنی جان، رنگ سفر میگیره دنیاشون، با موج و طوفان هم قسم میشن، پای قطارای فشنگاشون، پای قطارای فشنگ عشق شهادت می کنم مردای این خاک، از روی دست و بازوی سقای بیدست، یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش، هر جایی خونه چراغ روشنی هست، هیشکی ندیده قبل این مردم سپیدا، شانه دلیری و سرح شوری ببنده، این جنگل افرای عمر نزد کرده، وقت تبر خوردن میونه خون شهر پیچیده، با باد از آزادگی گفته، وقتی که فتح عشق نزدیکه، پرچم به دست باد میافته. هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه. عطر گلای یاس میپیچه اونجا کلاله واژگون میشه. اونجا کلاله واژگون میشه.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Guten Empfang.
Gesagt.
Wir setzen unsere Geschichte aus Kelele Vademne fort. Sie handelte von der Kuh Schansabeh, die mit ihrem Gebrüll im Wald den Löwen erschreckte. Der Schakal Demne brachte sie zum Löwen, damit der die Angst vor dem unbekannten Tier verliert. Der Schakal hatte den Posten eines Beraters erhofft. Als der Löwe aber die kluge Kuh als Berater einstellte, wollte der Schakal sich an Schansabeh rächen. Demne ging zum Palast. Er traf den Löwen alleine an und zeigte sich besorgt. »O Majestät, es ist etwas passiert. Ich wage es nicht auszusprechen. Aber weil ich euch zu Diensten stehe, komme ich nicht umhin. Ich habe über einen Komplott gegen euch erfahren. Euer naher Berater Schansabeh plant zusammen mit anderen eine Revolte.« Der Löwe kam brüllend auf Demne zu. »Was redest du da? Schansabeh wird niemals so etwas tun. Ich habe sie als guten Gast behandelt.« Demne ließ nicht locker. »Eben, aber durchtriebenen Leuten ist alles egal und sie wollen nur an Reichtum und Macht. Ich wünschte, ihr hättet Schansabeh nicht so viel Achtung entgegengebracht. Dann wäre sie niemals so kühn geworden.« Allmählich begannen die Worte Demnes auf den Löwen zu wirken und stimmten ihn nachdenklich. Schließlich fragte er Demne, »Was ist zu tun?« Demne frohlockte innerlich, dann flüsterte er geheimnistuerisch dem Löwen ins Ohr. »Einen Gegner, der gefährlich werden könnte, muss man aus dem Weg räumen.« Der Löwe hob den Kopf. »Am besten schicke ich jemand zur Kuh, der ihr erklärt, dass ich von ihrer Verschwörung erfahren habe.« und sie den Palast sofort verlassen muss. Demne wusste, dass der Löwe dann erfahren würde, dass alles nur Lüge sei, und sagte listig, »Aber wenn Schansabeh erfährt, dass ihr etwas von der Verschwörung wisst, wird sie vielleicht noch früher ihren Plan ausführen oder von hier weggehen, ohne dass jemand von ihrem Verrat erfährt. Dann denken alle, ihr hättet sie nicht gut behandelt. Es ist besser, wenn ihr sie genau im Auge behaltet und ihr die Gelegenheit gebt, ihren Plan in Angriff zu nehmen.« Dann näherte er sich wieder dem Ohr des Löwen. »Ich habe gehört, sie wird den Palast betreten und um sich schauen, und das ist ein Zeichen für die Verschwörer, damit sie den Angriff beginnen. Ihr dürft ihr keine Gelegenheit geben.« Demne sagte nichts mehr. Er wusste, er hatte Zorn in das Herz des Löwen gesät, verbeugte sich und ging. Thank you. Demne dachte beim Verlassen des Palastes, wie naiv doch der Löwe ist. Und nun ist Chanzaber an der Reihe. Er ging mit einer traurigen Miene zu Chanzaber und die fragte, was los sei. Er antwortete, ach, frag mich lieber nicht. Chanzaber aber wollte wissen, was passiert ist. Da seufzte Demne. Ach, niemanden kann man mir vertrauen. Vor wenig Minuten habe ich aus dem Munde des Löwens gehört, dass er dich umbringen will. Er hat gesagt, er hat dich nur eine Zeit lang gut behandelt, damit du Fett ansetzt und er dich dann verschlingt. Ich habe ihm gesagt, ein König tut so etwas nicht. Aber er hat gesagt, er könne es nicht mehr aushalten und wenn er dich sehe, laufe ihm das Wasser im Mund zusammen. Und nun bin ich hier, um dich zu warnen. Chanzaber wollte erst nicht glauben, was Demne erzählte. Sie sagte zu Demne, »Das kann ich nicht glauben. Wie kann der Löwe so etwas vorhaben? Er mag mich doch.« Demne trat näher. »Ja, es ist schwer zu glauben, auch für mich. Aber vertraust du mir nicht?« Chanzaber, die dachte, dass der Schakal es mit seiner Freundschaft ernst meint, sagte, »Doch, aber das Verhalten des Löwen wundert mich. Es gibt also nur zwei Wege.« Entweder ich fliehe oder ich stelle den Löwen zur Rede. Demne sagte, wenn du fliehst, werden die anderen ungerecht über dich urteilen. Geh zum Löwen und sprich mit ihm, aber gib gut auf dich Acht. Es könnte sein, dass er dich von der Seite anspringt. Hör, immer wenn der Löwe ein Tier verspeisen will, sitzt er mit gestreckter Brust und trommelt mit dem Schwanz auf dem Boden. Dann muss man mit seinem Angriff rechnen. Chanzaber sagte, oh, ich verstehe. Du bist ein guter Freund. Ich danke dir.
Wie es weitergeht, erfahren Sie beim nächsten Mal. Und nun zum heutigen Sprichwort, nämlich Divane cho divane binat khoshash ayad. Zakaria Razi ist ein bekannter Arzt gewesen. Er kam aus Re, aber er erhielt den Namen des griechischen Arztes Galenos als Beinamen. Razi oder Rhasis heilte täglich viele Kranke. Er hatte auch viele Schüler, die ihm zuschauten und bei ihm die Anfertigung von Heilmitteln erlernten. Seine Schüler pflegten ihn auf dem Nachhauseweg zu begleiten und fragten ihn unterwegs über die Ursachen von Krankheiten und die Erstellung von Arzneien. Eines Tages tauchte plötzlich auf dem Heimweg ein Mann auf und drängte sich zu Razi vor. Er war übrigens geistig verwirrt. Einige Schüler merkten das sofort, sie bekamen es mit der Angst zu tun und befürchteten, dieser Mann werde Razi etwas antun. Deshalb sprangen sie sogleich ihrem Lehrmeister an die Seite. Der Geistesgestörte aber lachte, als er Razi erreicht hatte und schüttelte ihm die Hand. Dann begann er mit Razi zu sprechen. Sein Gerede hat weder Hand noch Fuß, doch Razi hörte ihm geduldig zu und versuchte zu antworten. Er und der Verrückte gingen nebeneinander, unterhielten sich und lachten und schließlich umarmte der Fremde den Arzt herzlich und verabschiedete sich. Lachend ging er davon. Die Schüler Zakarias begannen erneut, ihre Fragen an den Meister zu stellen. Aber der war geistig woanders und hörte ihnen nicht zu. Da wurden sie still. Vor dem Haus Razis angelangt, wollten sie sich verabschieden. Da sagte Razi zu ihnen, »Kommt mit ins Haus. Mir ist nicht gut. Bevor es mir schlechter geht, bereitet mir bitte eine Arznei.« Sie betraten das Haus und Zakaria Razi sagte, mit welchen Kräutern und so weiter sie das gewünschte Arzneimittel herstellen sollten. Einer der Schüler war schon gut bewandert und er kam zu Razi und fragte, »Meister, wenn ich mich nicht irre, dient dieses Mittel zur Behandlung von Schwachsinnigen, nicht wahr?« »Ja, du hast recht«, sagte Zakaria. Da fragte der Schüler, »Und warum wollt ihr dieses Mittel nehmen?« Da erklärte Rosi ihm, dieser Geistesgestörte ist sofort auf mich zugekommen und hat sich an keinen von euch gewandt. Als er mich sah, hat er sich gefreut und dann hat er geredet und geredet, als ob ich seine unsinnigen Bemerkungen verstehe. Sicher hat er in mir Anzeichen des Wahnsinns erkannt und gesehen, dass ich wie er bin. Deshalb möchte ich, bevor mich der Wahnsinn überfällt, ein Mittel dagegen nehmen. Seitdem sagt man, wenn man zwei Leute, die lauter Unsinn reden und außer Rand und Band sind und mit ihren Freunden ihre Zeit verschwenden, divane cho divane binat khoshashayat. Wenn der Verrückte einen Verrückten erblickt, freut er sich.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir laden Sie ein zu unserem Musikstück Shure Vatan, gesungen von Abbas Shojaian. Weiterhin gute Unterhaltung.
با عشق وطن باقی فردا شدیم، شانه در شانه هم آبی دریا شدیم، همه جان برکن، همه با ایمان، همه غم آوان، همه غم پیمان. وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم آره جانه من. به سرم شوق رسیدم، به دلم شور پریدم، وطنم نام و نشانه من. وطنم عشق تو شد آتش پروانه ها، نفس جاری تو گرمی کاشانه ها، سرخی لاله تو روشنی خانه ها، سحر دولت تو حسرت بیگانه ها. جان به کف آماده گرامی، تا ابد ما با تو همراهیم. وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم پاره جان من. به سرم شوق رسیدم، به دلم شور پریدم، وطنم نام و نشان من.
دلیرانی از هم جانم فدای خاک تو، خوشحاله من بسن بسن بسن. موسیقی
با عشق بدن راهی فردا شویم، شانه در شانه هم آبی دریا شویم، همه جان برکن همه با ایمان، همه غم آوار همه هم پیمان، وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم پاره جان من، به سرم شوق رسیدم، به دلم شور پریدم، وطنم نام و نشان من، وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم پاره جان من، به سرم شوق رسیدم، دلم شور پریدم، وطنم نام و نشان من.
Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Probleme der Kabinettsbildung im Libanon. Schließlich wurde ein neues libanesisches Kabinett gebildet und die geschäftsführende libanesische Regierung beendete ihre Arbeit. Die neue Regierung steht vor einer Reihe von Herausforderungen, von denen die wichtigsten in dieser Sendung angesprochen werden. Saad al-Hariri gab am 15. Juli offiziell seinen Rücktritt bekannt, nachdem er den Libanon etwa 9 Monate lang in einem Zustand der Ungewissheit gehalten hatte. Ungefähr 10 Tage nach al-Hariris Rücktritt wurde der ehemalige libanesische Premierminister Najib Mikati von Michel Aoun offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Mikati wurde im April 2005 zum Premierminister des Libanon gewählt und diente nur kurze Zeit. Er war auch von Juni 2011 bis Februar 2014 zweiter Premierminister des Libanon. Darüber hinaus wurde Najib Mikati 2009 als Vertreter der Region Tripoli ins libanesische Parlament gewählt. Zuvor diente Mikati von 1998 bis 2004 als Minister für Verkehr und öffentliche Beschäftigung. Daher sind dem resignierten Premierminister die Probleme und Dilemmata, mit denen das Land aufgrund seiner langen Geschichte in der libanesischen politischen Arena heute zu kämpfen hat, nicht fremd. Vor diesem Hintergrund hat das libanesische Parlament dem 79. libanesischen Kabinett unter der Leitung von Najib Mikati zum 3. Mal innerhalb von 16 Jahren das Vertrauen ausgesprochen. Trotzdem ist noch unklar, ob Mikatis neues Kabinett so kurzlebig sein wird wie sein erstes im Jahr 2005. Dies hängt weitgehend davon ab, wie Mikati mit den vielen Herausforderungen umgeht, denen sich der Libanon gegenübersieht, von denen die wichtigsten sind: die katastrophale wirtschaftliche Lage, die Reform der Finanzstruktur und der Kampf gegen Korruption, Bekämpfung der Corona-Epidemie, die Abhaltung von Parlamentswahlen, Verhinderung ausländischer Sabotage und die weit verbreiteten Proteste und die Unzufriedenheit mit der Ineffizienz des Exekutivsystems. Der Libanon steckte in den letzten Jahren in einer schweren Wirtschaftskrise, so dass die Weltbank bekannt gab, dass sich der Libanon in der schlechtesten Wirtschaftslage seit 100 Jahren befindet. In den letzten 13 Monaten war der Libanon mit Problemen wie einer starken Abwertung der Landeswährung, der Abschaffung von Subventionen für einige Güter, steigender Armut, Inflation und Treibstoffknappheit konfrontiert. Der geschäftsführende libanesische Premierminister Hassan Diab hatte zuvor vor den Folgen der aktuellen wirtschaftlichen Lage im Libanon gewarnt und erklärt, das Land stehe am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Es gebe keinen Treibstoff, keine Medikamente und die Zentralbank habe keine Devisenreserven, aber man hoffe, dass der Zusammenbruchprozess aufhört und der Libanon zu Wohlstand zurückkehre, sagte Najib Mikati dem libanesischen Parlament mit Blick auf wirtschaftliche Probleme. Der Punkt an Mikatis Kabinett ist jedoch, dass das neue Kabinett seine Tätigkeit in einer Situation aufgenommen hat, in der die Ankunft iranischer Treibstoffschiffe im Libanon die Treibstoffkrise im Land stark reduziert und sogar den Wert der libanesischen Lira gegenüber dem US-Dollar gewissermaßen gestärkt hat. Es scheint, dass wenn Mikati nicht in die Richtung geht, die Volkswirtschaft als Geisel zu nehmen, um gruppenpolitische Ziele zu erreichen, oder wenn er nicht in die Falle von Strömungen tappt, die versuchen, die wirtschaftliche Situation der Menschen als Geisel für ihre politischen Ziele zu nehmen, dann kann er Schritte unternehmen, um die wirtschaftliche Lage im Libanon zu verbessern. Um dies zu erreichen, nannte Mikati die Reform der Finanzstruktur des Libanon als eines der Ziele seiner Regierung, die auch eine ernsthafte Herausforderung darstellt. Einerseits stehen libanesische Finanzinstitute denjenigen zur Verfügung, die erheblichen Einfluss auf das Machtgefüge des Landes haben und die Finanzreform nicht in ihrem Interesse sehen. Andererseits verlangen internationale Institutionen, darunter der Internationale Währungsfonds IWF, die Reform der Wirtschaftsstruktur des Libanon und erwarten, dass die Reformen entsprechend ihrer Versionen modifiziert werden. Darüber hinaus bestehen weiterhin US-Sanktionen, die die sich verschlechternden Wirtschaftslage im Libanon maßgeblich beeinflusst haben und die sogar von gewissen libanesischen Strömungen ausgenutzt werden, um Druck auf Mikati und sein Kabinett auszuüben. Eine weitere große Herausforderung für Mikatis Kabinett ist der Umgang mit der wachsenden Corona-Pandemie im Libanon. Die Zahl am Coronavirus Infizierten im Libanon und seiner neuen Version Delta lag Mitte Juli bei fast 100, ist aber in weniger als einem Monat um das 25-fache gestiegen. Die weite Verbreitung des Corona-Deltas im Libanon hat zu einer Krankenhauseinweisung vieler neuer Patienten geführt. Und die Fortsetzung dieses Trends könnte wegen fehlender Krankenhauseinrichtungen und fehlender Medikamente sowie des Problems der Stromausfälle zu einer humanitären Katastrophe in diesem Land führen. Der Umgang mit Corona ist daher eine der großen Herausforderungen des 77. libanesischen Kabinetts. Die vierte Herausforderung für das neue libanesische Kabinett unter der Leitung von Najib Mikati sind die Parlamentswahlen. Die letzten libanesischen Parlamentswahlen fanden im Mai 2018 statt. Die nächsten Wahlen sollen im Mai 2022, also in etwa 8 Monaten, stattfinden. Daher ist einerseits sowohl Najib Mikati ein provisorischer Premierminister als auch sein Kabinett provisorisch, Und andererseits wird die Frage der Durchführung von Parlamentswahlen eine ernsthafte Herausforderung sein. Politische Differenzen zwischen libanesischen Gruppen und der polarisierten Gesellschaft waren der Grund für diese Verzögerung, und solche Umstände bestehen im Libanon auch heute noch. Daher hat Mikati keine leichte Aufgabe, künftige Parlamentswahlen abzuhalten, und wenn er die Wahlen nicht abhält, wird dies die Aktivitäten seiner Regierung beeinträchtigen. Denn die mögliche Verschiebung der Wahlen könnte zu einer Zunahme der politischen Differenzen führen, und dieses Thema wird einen großen Einfluss auf die Aktivitäten des Kabinetts haben. Ausländische Intervention ist auch eine der großen Herausforderungen des 79. libanesischen Kabinetts. Der Libanon ist ein kleines, aber einflussreiches Land im westasiatischen Raum, und die Einmischung regionaler und überregionaler Akteure in die inneren Angelegenheiten des Landes ist groß und offensichtlich, insbesondere aufgrund der Existenz der Hisbollah und seiner gemeinsamen Grenze zu den besetzten Gebieten. Diese Intervention ist so offensichtlich, dass die USA Sanktionen verhängten, um Druck auf die Hisbollah auszuüben, und das Cäsar-Gesetz gegen Syrien hat auch Auswirkungen auf die libanesische Wirtschaft. Der libanesische Experte und Analyst Johnny Munir sagt: Der Wegbereiter für die Bildung der libanesischen Regierung war das Scheitern von Cäsars Gesetz und der Besuch einer libanesischen Delegation in Syrien, wo die Amerikaner selbst unweigerlich zustimmten, dass Beirut und Damaskus ihre Beziehungen wieder aufzunehmen. Während der Amtszeit von Saad al-Hariri setzten ausländische Parteien wie die USA, Frankreich und Saudi-Arabien ihr ganzes Potenzial ein, um eine Regierung ohne Hisbollah zu bilden. Und dies war eine der Hauptgründe für den Misserfolg von al-Hariri bei der Regierungsbildung. Es wird erwartet, dass ausländische Mächte in der Mikati-Zeit auch versuchen werden, ihre Ziele gegen die Hisbollah zu erreichen und Druck auf Mikati auszuüben. Die Fortsetzung der weit verbreiteten Proteste und die Unzufriedenheit mit der Ineffizienz des libanesischen Exekutivsystems ist auch die sechste Herausforderung für das Kabinett von Najib Mikati. Die eben genannten Herausforderungen ebnen den Weg für die Bildung von Volksprotesten im Libanon. Und wenn es Mikati nicht gelingt, die genannten Herausforderungen und ihr Management anzugehen, besteht die Möglichkeit eines erneuten Aufflammens von Volksprotesten. Ein Thema, das die Leistung des Kabinetts beeinträchtigt und sogar zum Sturz des Kabinetts führen kann, wie es Hassan Diab und seinem Kabinett passiert ist. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Falls Sie uns schreiben möchten, können Sie dies gerne unter folgende Anschriften tun: IRIB, Pars Today, German, PO Box 19395-6767, Teheran, Iran. Unsere Adresse in Deutschland lautet IRIB Pars Today Deutsch, Bundespressehaus, Zimmer 5207 und 5208, Schiffbauerdamm 40 in 10117 Berlin. Und unsere E-Mail-Adresse lautet german@parstoday.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.